Wo heute die Station Wien-Mitte steht, befand sich vor über 100 Jahren ein Riesenhafenbecken. Der dazugehörige Hafen war der Anfangs- bzw. Endpunkt eines riesigen Infrastrukturprojektes, das Wien verkehrstechnisch an die Adria anbinden sollte und doch nur bis Wiener Neustadt kam. Daher der Name der Wiener Neustädter Kanal. Folgen wir den Touristinnen mit ihren Rollkoffern unter die Erde, wo früher der Grund des Bassins gewesen sein könnte, und fahren mit der S-Bahn in Richtung Rennweg, so folgen wir dem alten Weg des Wassers. Denn von dem einst unter großer Anstrengung gebauten Kanal ist in Wien nicht mehr viel übrig. Prägend für die Landschaft blieb der Kanal aber bis heute außerhalb der Stadt, im Wiener Umland, wo er inmitten von charmanten alten Industriebauten eine besondere Kultur- und Naherholungslandschaft formt. Auch für viele Wienerinnen ein beliebtes Ausflugsziel, das man zum Beispiel mit dem Rad über den Thermenradweg erreichen kann.
Der Thermenradwanderweg, welcher vom Karlsplatz bis nach Wiener Neustadt auf 44 Kilometer Länge führt, erfreut sich großer Beliebtheit. Geworben wird dabei nicht nur mit den zahllosen Möglichkeiten zur heurigen Einkehr, ebenso mit der parallel geführten Bahnverbindung, die eine komfortable Reiseplanung ermöglicht, wie auch mit der Überwindung von gerade mal 150 Höhenmetern auf der ganzen Strecke. Auf dem Fahrradroutenplaner wird auf der sechsteiligen empfohlenen Konditionsskala eine schwache 2 angezeigt. Für diese optimalen Familiensonntagsausflugsbedingungen zeichnet aber vor allem eine infrastrukturelle Einrichtung verantwortlich, nämlich der neben dem Radwanderweg fließende Wiener Neustädter Kanal. Heute nur mehr in rudimentären Teilen vorhanden, versorgte der Kanal über viele Jahrzehnte im 19. Jahrhundert die boomende Hauptstadt des Imperiums mit vielen wichtigen Rohstoffen und Nahrungsmitteln. Holz, Ziegel, Getreide und vieles mehr wurde aus dem Süden Niederösterreichs mitten ins Herz von Wien kostengünstig, verlässlich und effizient transportiert. Und nebenbei legte man mit dem Bau des Kanals die Grundlage für viele Nachfolgeprojekte. Welche Rolle der Kanal für den Ausbau und die Entwicklung der Stadt spielte, behandelt die heutige Folge der
Geschichtskreislerei. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der Geschichtskreislerei, eurem Geschichte-Podcast aus Wien. Es begrüßen euch Andreas und
Walter. Ja, wir sprechen ja heute über den Wiener Neustädter Kanal und Andreas, du bist ja du quasi auch Fachmann, weil du bist ja ein diesiger, kann man ja sagen, oder?
Ja, also ich habe mich natürlich total gefreut, wie du den Wiener Neustädter Kanal als Thema vorgeschlagen hast, weil ich da gleich zurückdenken musste an meine Kindheit, die sehr einfach, aber sehr glücklich war. Und ich bin ja in unmittelbarer Nähe vom Wiener Neustädter Kanal aufgewachsen, in Radfahrnähe, aber die ersten 7 bis 8 Jahre meines Lebens habe ich wirklich neben dem Wiener Neustädter Kanal gewohnt. Und zwar im Bezirk Baden, also in Pfaffstätten, direkt an der Grenze zu Tribuswinkel. Tribuswinkel, wer es nicht kennt, ist eine Teilgemeinde von Dreiskirchen. Und ja, da haben wir das ganze Jahr natürlich auch irgendwie mit dem Wiener Neustädter Kanal verbracht. Das heißt, wir müssen da denken, Ende 70er, Anfang 80er Jahre, das war ja direkt noch ein bisschen eine Industrielandschaft. Das heißt, wir hatten da die Textilfabrik, ich glaube, es war eine Strumpffabrik. Wir hatten die Metallfabrik oder metallverarbeitende Fabrik, der Nubia. Sogar eine Käsefabrik war ganz in der Nähe, wo ich mich noch erinnern kann, dass meine Mutter ab und zu so richtig grauslichen Blockgauderkäse ganz stolz aus der Käsefabrik mit nach Hause gebracht hat.
Kann ich mir gar nicht vorstellen. Hallo, das Landwirtschaftsministerium sagt immer, Österreich ist so quasi der Gourmetladen Europas.
Ja, da bin ich mir eben nicht ganz sicher. Also ich persönlich würde eher auf Italien oder Frankreich setzen, was das angeht. Aber auf jeden Fall war das schon so, dass ich eben einerseits diese alte Industrielandschaft kennengelernt habe und dann aber viel mehr noch, nämlich also auch je älter ich geworden bin, auch die Deindustrialisierung dieser Landschaft. Also all diese Fabriken haben nach und nach zugesperrt. Und was aber geblieben ist, ist etwas, das ja für uns auch als Familie immer ganz wichtig war beim Wiener Neustädter Kanal. Der Wiener Neustädter Kanal als Naherholungsgebiet. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob Eislaufen ein Thema war oder ob mich meine Erinnerung trügt.
Das kann gut sein, weil erstmal eine sehr niedrige Fließgeschwindigkeit der Kanal hatte oder hat und es wurde auch früher Eis zu ökonomischen Zwecken entnommen.
Ja, also ich glaube, ich erinnere damals, wie es noch Winter gab, ist zumindest der Kanal auch so richtig ganz eingefroren gewesen. Also an das kann ich mich noch irgendwie dunkel erinnern als kleiner Bub. Und was aber auf jeden Fall natürlich immer so ein großes Highlight bei uns in der Familie war, war zum Beispiel die Sonntagsausflüge mit dem Rad. Entweder nach Laxenburg zum Eispeter, keine Ahnung, ob es den noch gibt, aber ich glaube, auch heute werden Familien noch den Wiederneustädter Kanal entlang nach Laxenburg fahren und dort mal eine Runde drehen. Und andererseits natürlich dann auch zu unserem kleinen Häuschen in die andere Richtung, Richtung Kottingbrunn. Also ich habe im Grunde sehr, sehr schöne Erinnerungen an den Wiederneustädter Kanal. Die gehen halt auch bis ins Heute, weil natürlich das, was früher Industriegebäude waren, in der Zwischenzeit halt auch umgebaut wurde. Gerade, also Dreiskirchen zeichnet sich da total aus, aber ich kann mich an die unmittelbare Umgebung von damals erinnern. Da ist jetzt ein Jugendzentrum, die Art and Fun Factory. Es gibt eine Kletterhalle, die Kletterhalle Rotpunkt der Naturfreunde. Also das wird durchaus wieder genutzt und in einer spannenden Art und Weise genutzt.
Ja, und der Kanal spielt da wirklich auch eine wichtige Rolle. Der Kanal ist ja ein sehr ehrgeiziges infrastrukturelles Projekt gewesen während der Doppelmonarchie, also Beginn des 19. Jahrhunderts, und hat praktisch drei Aspekte, die er mitbringt. Das eine ist so eine quasi unbekannte unterirdische Geschichte, also das heißt, sehr viele Vorarbeiten und Arbeiten, die für den Kanal erledigt wurden, waren Voraussetzung für wichtige infrastrukturelle Bauten und Maßnahmen in der Stadt, also vor allem im Wiener Landstraße, am Bahnhof Mitte, die S-Bahn-Strecke zum Flughafen bis zum Eislaufverein am Heumarkt. Es gibt dann natürlich die extrem wichtige Auswirkung auf die Entwicklung der Stadt selbst. Der Kanal, die wichtigen Grundstoffe und Baustoffe während des Wachstumbooms im 19. Jahrhundert transportiert hat. Also er war ein ganz wichtiger Transportweg. Und heute gibt es noch immer noch die sichtbaren Überreste in Niederösterreich, so eben, was du jetzt gerade erwähnt hast, das ist ungefähr 30 Kilometer Kanalführung von Wiener Neustadt bis Guntramsdorf. Und diese Strecke wird ja nach wie vor nun genutzt für Freizeitzwecke, für Hobbyfischer, für Radfahrer, zum Teil auch für landwirtschaftliche Bewässerung und für Löschwasser. Und er spielt auch eine wichtige Rolle in der Schaffung eines Mikroklimas. Also auch aus ökologischen Gründen ist eigentlich der Kanal sehr wichtig. Aber er hat auch eine extrem wichtige Geschichte.
Ja, eben. Ich glaube, die Geschichte des Kanals selber ist ja sogar noch älter als die Doppelmonarchie, nicht? Die geht ja sogar bis ans Ende des 18. Jahrhunderts zurück, oder?
Genau. Die Industrialisierung der Doppelmonarchie erfolgte sehr spät. Andere Länder sind ja da viel weiter. Italien, England, Frankreich, und da spielen Kanalnetze eine sehr wichtige Rolle für diese Frühindustrialisierung. Also gerade Oberitalien zum Beispiel hat neben England das größte Kanalnetz, ich glaube 2700 Kilometer, und diese Kanäle waren einfach vor den Eisenbahnen die wichtigen Transportwege für Industrie, Wirtschaft, Handel. Die österreichische Monarchie schaut sich das erst sehr spät an, kommt aber darauf, hallo, wir brauchen solche billigen, günstigen Transportwege auch. Josef II. Besucht zum Beispiel im Rahmen eines Staatsbesuchs in Frankreich im Süden den Canal du Midi, ein großes Projekt Frankreichs im 17. Jahrhundert. Der Canal du Midi verbindet den Atlantik mit dem Mittelmeer, also wirklich eine architektonische, industrielle Meisterleistung, und österreichische Industrie, österreichische Wirtschaftstreibende schauen sich das eben auch an. Und es gibt eben ab Ende des 18. Jahrhunderts die Idee, man will eigentlich auch so ein Kanalnetz bauen, und Grundidee wäre mal von Wien bis zur Adria.
Ja, das klingt ziemlich großmannssüchtig.
Ja, war auch ein sehr ehrgeiziges Projekt. Begonnen hat man eben aber mal von Wien bis Wiener Neustadt. Und die Grundüberlegung war, wie kann man eigentlich aus dem südlichen Wiener Becken, aus den Voralpen, vor allem am Anfang Holz nach Wien bringen. Also Holz war ein enorm wichtiges Brennmittel, aber auch Baumittel für die Stadt. Der Wienerwald war nicht mehr ausreichend geeignet, um das Brennholz und das Bauholz für die Stadt zur Verfügung zu stellen. Der Adel wollte auch seine Jagdgründe da nicht verlieren. Also versuchte man aus dem Raxgebirge, Schneeberg, Ötschergebiet, das Holz in die Stadt zu bringen. Hat man am Anfang mit Fuhrwerken versucht, war natürlich sehr mühselig, sehr teuer. Die Stadt alleine hat über die Triester Straße jährlich Ende des 18. Jahrhunderts 100.000 Raummeter Holz eingebracht.
Das ist eine Menge Holz.
Das ist eine Menge Holz. Wenn man das einmal so kurz sich überlegt, wenn man das übersetzt auf heutige Transportmittel, das sind ungefähr 2.700 LKWs mit Anhängern. Also das ist schon eine große Menge von Holz, die da in die Stadt gebracht wird. Es gibt ja auch vom Norden her ungefähr die gleiche Menge eingebracht. Es führt auf der Triesterstraße, die damals schon vorhanden war, es auch zu Staus. Es gibt da 6 Mautstellen alleine. Also Pferdefuhrwerke müssen dort halten. Ja, also die Triesterstraße war immer schon ein Ort des Staus und des intensiven Verkehrs.
Also als Anwohner der Triesterstraße heute kann ich das nur durchaus bestätigen, dass das nach wie vor so ist.
Also man baut einen Kanal und diese Pläne werden Anfang 1797 geschmiedet und umgesetzt und man beginnt eben mit dem Bau Wiener Neustadt und Wien über Guntramsdorf und eigentlich gehört es zu den erfolgreichsten und schnellsten Bauprojekten auch der Monarchie. Innerhalb von wenigen Jahren wird eigentlich dieses Kanalnetz gebaut mit Schleusen, mit Dämmen, mit Aquädukten. Es kommt immer wieder natürlich auch zu finanziellen Problemen. Man hat nicht genügend Arbeitskräfte. Zum Teil werden die auch dann zwangsverpflichtet vom Militär oder von Zwangsarbeitern. Aber das Kanalnetz entsteht relativ rasch.
Aber ursprünglich war ja der Plan, 2 Kanalnetze zu haben, oder?
Richtig. Also es war auch hier so sehr, ich meine, man denkt das erstmal immer ganz, ganz groß. Das eine Kanalnetz hätte von Wien bis Portore an die Adriaküste geführt. Das ist so kurz, also südlich von Rovin, ein kleinerer Ort, aber es ist knapp unterhalb von Rovin. Die andere Strecke war die Überlegung von Prag bis Triest, also wirklich über die Alpen fast, also wirklich auch ein sehr ehrgeiziges Projekt, aber natürlich unfinanzierbar. Also das hätte 90, 100 Jahre ungefähr mit den damaligen Mitteln gedauert, um diese Kanäle zu bauen. Aber man beginnt einmal klein mit diesem Kanal, was eh schon eine Aufgabe genug war. Und man beginnt mit dem Bau 1797 und kann den 1803 schon fertigstellen.
Das ging dann doch schneller.
Das ging dann relativ rasch innerhalb von 6-7 Jahren, aber auch natürlich mit technischen Problemen, aber es funktioniert am Anfang.
Und der Kanal erstreckte sich jetzt von wo bis wohin?
Ja, genau von Wiener Neustadt bis zum Stubentor, also bis zur heutigen U-Bahn-Station, Stubenring, Stubentor, und hatte praktisch einen Endhafen. Das war genau dort, wo jetzt die U-Bahn-Station Wien-Mitte ist, also ein riesiges Hafenbecken, und führte praktisch einen großen Teil, was heute die S7-Strecke ist, von der Schnellbahn, dann 57 Kilometer lang über Landstraße, Simmering, Schwechat, Lanzendorf, Baden eben, bis Wiener Neustadt.
Genau, Laxenburg, Baden bis Wiener Neustadt. Jetzt kenne ich ja nur diese Gegend da, Laxenburg bis unter Leobersdorf. Wo kann man den Kanal eigentlich heute überall sehen?
Ja, den Kanal kann man auch eben von Guntramsdorf bis Wiener Neustadt mehr oder weniger offen besichtigen. Man kann, wie du es eben erwähnt hast, dieser Freizeitplatz, kann man Radfahren. Ab Guntramsdorf ist er praktisch verschüttet. Also die Trasse des Kanals wurde dann später eben genutzt für die Eisenbahn, auf das kommen wir eh noch später. Aber praktisch sind noch ungefähr etwas über 30 Kilometer von diesem Kanal noch sichtbar und vorhanden. Die restlichen 27 Kilometer sind verschwunden und sind eben später dann für die Schnellbahn vor allem und für die Südbahn verwendet worden.
Okay, und wird das ausgesehen? Also ich kenne ja eben den Treppelweg neben dem Wiener Neustädter Kanal, auf dem ich Rad gefahren bin als kleiner Bub. Aber wie muss ich mir den Kanal so in seinen Dimensionen vorstellen?
Ah, jetzt kommen wir endlich einmal so in technische Details. Der Kanal war eigentlich relativ schmal. Sagen wir mal so, die Wasserspiegelbreite war 10 bis 11 Meter, an der Sohle war er ungefähr zwischen 5 bis 6 Meter und die Durchschnittstiefe war 1,3 Meter ungefähr, also wirklich sehr flach.
Die Sohle, muss man sich vorstellen, das ist das untere Ende des
Kanals. Ja, genau. Okay. Neben dem Kanal gab es eben diesen Treppelweg, den schon zitierten, ungefähr 2,5 Meter. Dieser Treppelweg diente dazu vor allem, dass man die Schiffe ziehen konnte. Der Kanal selbst hatte ja wenig Höhengefälle, also maximal 100 Meter. Also das Wasser fließt sehr, sehr langsam. Es gab eine große Anzahl von Schleusen, ungefähr 50 Stück, und Aquädukten, Umleitungen, Dammbebauungen.
Da wollte ich schon mal nachfragen. Also woran ich mich erinnern kann, ist, dass es da wirklich wunderschön faszinierende, wahrscheinlich Meisterwerke der Ingenieurskunst, aber immer wieder habe ich so Schleusen am Kanal gesehen und ich habe mir immer die Frage gestellt, sind die aktiv, sind die nicht aktiv, funktionieren die noch?
Also ich nehme an, dass die noch teilweise funktionieren würden. Dadurch, dass es keinen Schiffsverkehr mehr gibt, sind die natürlich funktionslos. Aber sie dienen natürlich schon dazu, um das Wasser aufzuhalten oder beziehungsweise umzuleiten. Also nach wie vor könnten diese Schleusen wahrscheinlich, wenn man sie wieder herstellen könnte, auch wieder in Betrieb setzen. Was auch so dieses Mikroklima auch schafft, es wurden sehr viele Pappeln dort gesetzt. Sie sichern den Damm und vor allem haben sie auch gedient, um die Verdunstung des Wassers ein wenig Einhalt zu gebieten. Und auch hier wiederum wurden sehr eigentlich ökologische Schritte gesetzt und von dem Pappeln profitieren ja immer noch auch die Radfahrer, wenn sie allzu verschwitzt dann durch die Gegend fahren müssen.
Ja, und ich nehme an, es wird auch Infrastruktur rund um den Wiener Neustädter Kanal geben haben.
Ja, rundherum überall gab es Lagerhäuser, Docks, also zum Beispiel in Simmering, in Kledering. Es gab eine Werft in Wiener Neustadt für die extra für den Kanal gebauten Boote und eben dieser große Hafen direkt an der Stadtgrenze, also direkt eben beim Stubentor mit Kohleplätze, Lagerschuppen und alles, was man eben zur Lagerung von Gütern gebraucht hat.
Okay, du hast gesagt, eigene Boote für den Wiener Neustädter Kanal?
Ja, es gab dann so eigene Schiffe, so einen genormten Typ, also eine Anlehnung an die Narrowboats der englischen Kanalnetze. Diese Boote waren ungefähr 23 Meter lang, ungefähr 2 Meter breit und konnten am Anfang, bevor man die Schleusen etwas vergrößert hat, bis zu 23 Tonnen Last mitnehmen. Das hieß aber, im Tiefgang unbeladen waren die nur ungefähr 13 Zentimeter tief im Wasser und wenn sie beladen waren, einen Meter. Also wirklich auch sind sehr, sehr flach am Wasser gelegen und konnten eben große Mengen an Gütern mit wenig Aufwand transportieren. Also eigentlich brauchte man für den Transport und für die Kontrolle dieses Schiffes nur 3 Menschen zum Transport. Also einen Steuermann, dann jemand, der am Bug freigeräumt hat, beziehungsweise hat geschaut hat, dass man auch auf Linie bleibt, und einen Treidler, also der Pferdeführer und eben ein Pferd. Und dieses Pferd zog eben das Boot mit 23 Tonnen Last, später als die Boote dann vergrößert wurden, bis zu 30 Tonnen. Das ist natürlich sehr langsam, ungefähr mit 4 Stundenkilometer, aber trotzdem, also 30 Tonnen Last zu führen mit einem PS war natürlich eine enorme Leistung.
Wahnsinn, ja.
Wenn man das nur so vergleicht, auch nur ökologisch gesehen, also damals hat man mit einem Karren, mit einem Pferd konnte man ungefähr 1 Tonne ziehen, mit der Pferdeeisenbahn ungefähr 6,5 Tonnen und heute der LKW schafft nicht mehr 27 Tonnen, braucht aber mehr als 600 PS.
Ja, das Wahnsinn. Ja, das klingt technisch faszinierend und war wahrscheinlich wirtschaftlich erfolgreich.
Ja, am Anfang war es natürlich, wie bei allen diesen Projekten, war das wirtschaftlich nicht so rentabel. Es gab eben Probleme, es gab finanzielle Malifikationen, es gab Korruption, es gab Compliance-Probleme, wie man es heute sagen würde. Der Ausbau war auch nicht mehr möglich, weil Österreich, das vergisst man auch immer wieder, hatte paar Mal Beginn des 19. Jahrhunderts einen Staatsbankrott. Also das hängt mit diesen ewigen Kriegen zusammen.
Napoleonischen Kriege.
Natürlich auch die Kriege, die man sonst auch überall angefangen hat. Die Eigentümer wechseln, es wird einmal verkauft, dann wird es wieder unter Pacht gesetzt und irgendwann kommen dann private Investoren. Also vor allem das Bankhaus Fries, also ein sehr bekannter Bankier zu Beginn des 19. Jahrhunderts, der reichste Mann wahrscheinlich sogar Österreichs, diente auch Raimund als Vorbild für seinen Verschwender.
Ferdinand Raimund, ja.
Genau. 1823 geht aber das Bankhaus Fries bankrott, es wechselt dann wieder den Besitzer und wirklich prosperierend wird es unter den Unternehmern Alois Miesbach und Drasche. Die sind bekannt natürlich für die berühmten Ziegeleiwerke in Favoriten und entlang dieser Kanalstrecke.
Am Wienerberg die Ziegeleien?
Genau. Ja. Die kaufen auch noch Bergwerke dazu, Lagerhallen. Also die machen ein riesiges industriellen Komplex aus diesem Kanal. Und in dem Moment fängt dieses Ding wirklich an, Geld zu produzieren und ist wahnsinnig prosperierend. Was dazu kommt, ist extrem wichtig. Man geht auch weg langsam vom Holz, weil die Stadt natürlich zu viel an Holz verbraucht. Es findet langsam auch zu ökologischen Problemen in Raxgebiet und Ötscher. Und man versucht zunehmend Kohle in die Stadt zu bringen und erschließt dann gleichzeitig mit diesem Kanalbau auch die Kohlengruben in Zillingdorf und in Pötsching. Also vor allem aus diesem Wiener südlichen Becken wird Kohle nach Wien transportiert. Was ja auch ganz interessant ist, nur wegen Baden und also Baden so richtig schwimmen, dass sehr viele von diesen Badeseen ja ehemalige Braunkohlegruben waren.
So die südlich von Wien quasi.
Genau, in Zillingdorf und Umgebung.
Ja.
1828 dann gibt es dann die endgültige Absage hinsichtlich des Weiterbaus vom Kanal. Also er ist einfach zu teuer, es gibt politischen Widerstand, also vor allem die ungarischen Magnaten, Kandidaten, vor allem auch die Esterhazys, wehren sich gegen den Ausbau noch.
Also der Ausbau Richtung Adria.
Ja, genau, weil sie befürchten eben, dass billige Getreideimporte dadurch ermöglicht werden. Sie sehen ihre eigene wirtschaftliche Position gefährdet. Sie haben auch Interesse an diesen veralteten Strukturen, weil das einfach für sie gut läuft. Und die Habsburger, die zwar Interesse an den Kanalausbau hätten, legen sie es einfach mit den Esterhazys nicht an. Und daher ist mit 1828 der Ausbau gestoppt.
Aber der Kanal selbst in seiner existierenden Form, der macht weiter?
Der macht weiter, prosperiert. Es wird wirklich, es sind bis zu 70, 80 Boote in diesem Verkehr unterwegs. Also es ist wirklich eine rege Tätigkeit, die vor allem, solange das Wasser nicht gefroren ist, hier auch passiert. Aber die Stadt verändert sich auch zunehmend. Ausbauten, Umbauten, sie erweitert sich und irgendwann einmal ist der Kanal leider für Weiterbauten im Wege. Und es wird dort im dritten Bezirk das Hauptzollamt errichtet. Es werden weitere Gebäude auch dort gebaut. Also die imperiale Stadt wächst und der Kanal muss ein wenig zurückgestellt werden und er bekommt ein zweites Hafenbecken. Also Wien-Mitte, der Kanal wird zugeschüttet und Landstraße bei Asbank, Bahnhof, der später entsteht, wo jetzt die Casinos Austria ihr Büro haben, dort entsteht ein zweites neues Hafenbecken. Ja, aber auch weiterhin wird dorthin Waren geliefert und funktioniert gut. Aber langsam erwächst diesem Kanal ein gefährlicher Konkurrent, nämlich die Bahn.
Die Eisenbahn, ja.
Genau, also die Transportwege mit der Eisenbahn funktionieren schneller, sicherer und weil man kann größere Mengen an Gütern transportieren.
Die Sie ist vielleicht auch nicht so den Witterungen ausgesetzt.
Ja, mit Witterungen, ja, man kann das ganze Jahr natürlich auch erfahren, während der Kanal natürlich, wenn er eingefroren ist oder wenn es zu wenig Wasser gibt, diese Transporte nicht mehr vollziehen kann wie zuvor. Man versucht aber zuerst Parallelstrukturen zu entwickeln. Also es wird praktisch neben dem Kanal wird eine Bahnstrecke angelegt. Und diese Bahnstrecke ist dann auch eigentlich die Grundlage für allen weiteren Eisenbahnbau in der inneren Stadt. Und auch vor allem die Schnellbahntrasse wird somit errichtet.
Also das heißt, der Wiener Neustädter Kanal ist dafür verantwortlich, dass die Südbahnregion zur Südbahnregion geworden ist?
Ja, nicht ganz die Südbahnregion, aber ein Teil dieser Strecke. Das auf jeden Fall diese Asbanger Bahnlinie bis nach Asbank. Dafür war der Kanal mitverantwortlich, weil eigentlich die Vorarbeiten vom Kanal erledigt wurden und man hat eigentlich auf nur auf diese Trasse aufgesetzt. Man hat dann eben parallel geführt, aber wie schon gesagt, die Eisenbahn verdrängt immer mehr das Kanalnetz. Es gibt dann immer wieder Möglichkeiten oder Ideen, wie man kann das nochmal ausbauen, aber die ganzen Zufahrten zu den Ziegeleiwerken, zu Textilfabriken etc. wird zunehmend von der Bahn eigentlich erschlossen.
Ich nehme an, das ist vor allem eine Sache der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts?
Genau, so ab den 1860er, 70er Jahren. In Wien wird auch der Kanal mehr oder weniger auch als Transportmittel irrelevant. Also er funktioniert noch im südlichen Wiener Becken, aber in Wien wird eigentlich nur mehr mit der Bahn gefahren und mit der Bahn transportiert, aber auch zunehmend die Straße spielt eine immer wichtigere Rolle. Aber bis noch in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts ist er für die niederösterreichische Industrie ganz wichtig. Und da gibt es ja auch Beispiele, glaube ich, von Firmen, die sich sehr lange auch in dieser Region gehalten haben.
Ja, also mir fällt zum Beispiel sofort natürlich die Kammgarnfabrik ein, also eine Spinnerei. Die wurde natürlich schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründet, in Bad Vöslau, 1834, glaube ich. Der Gründer war ein Freiherr, der im Besitz der Herrschaft Vöslau war und quasi auf diese Industrialisierung aufspringen wollte, aber relativ bald seine Firma abgeben musste, weil er so einen aufwendigen Lebensstil hatte. Der hat das quasi irgendwie verspielt. Und dann wurde das Ganze in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, die dann eigentlich so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts extrem erfolgreich agiert hat und auch ausbauen konnte. Also eine Dependance in Möllersdorf, dann auch irgendwie nach Deutschland und auch nach Schopron expandiert hat. Und das Spannende eigentlich bei dieser Kammgarnfabrik ist ja, dass die bis in die 1970er Jahre durchaus erfolgreich ein wirklich großer Arbeitgeber auch in der Region war und erst, ich glaube, 1978 Konkurs anmelden und zusperren musste. Und jetzt ist es aber trotzdem so, dass aus der Konkursmasse heraus dieses Gelände in Bad Vöslau und in Möllersdorf, glaube ich, von einem Baumeister übernommen worden ist. Und während in Bad Vöslau das Ganze, glaube ich, jetzt ein Ärztezentrum und auch eine Tanzschule und ganz viele Büros beherbergt, ist es in Möllersdorf, das auch eine Teilgemeinde von Dreiskirchen ist, dass dort nicht nur ein sehr, sehr schöner Veranstaltungssaal mit dem Kammgarnsaal geschaffen wurde, sondern dass dieses Gelände auch das Industriemuseum von Dreiskirchen beherbergt. Und das ist, soviel ich weiß, mit circa 3000 Quadratmeter Ausstellungsfläche eines der größten örtlichen Museen in Niederösterreich.
Auf jeden Fall besuchen, es ist sehr sehenswert. Und da sieht man, dass der Kanal eine enorm wichtige Rolle für die Entwicklung der Infrastruktur dieses südlichen Wiener Beckens geleistet hat. Also das ist nicht zu unterschätzen, aber eben mit Beginn des 20. Jahrhunderts verliert er immer mehr seine Funktion, bekommt andere Funktionen, er wird Nutzwasserbringer, Löschwasser für die Feuerwehr, als Bewässerung der Landwirtschaft genützt, auch als Kühlwasser für Industriebetriebe, also vielerlei Zwecke bis zur Eisentnahme, das darf man auch nicht vergessen, aber er hat nicht mehr die Funktion eines Transportweges. In Wien wurden dann die Reste des Hafenbeckens 1935, 1936 zugeschüttet, also im Rahmen einer Arbeitsplatzbeschaffungsmaßnahme des Austrofaschismus. Aber er war dann nur mehr eine Müllhalde quasi. Während des Zweiten Weltkrieges wird er dann auch schwer beschädigt.
Also gerade in Wiener Neustadt gab es enorm viel Bombenangriffe natürlich.
80% der Stadt war ja durch Bombenangriffe zerstört. Aufgrund natürlich der Rüstungsbetriebe, die sich um Wiener Neustadt angesiedelt haben, und im Zusammenhang mit diesen Bombenangriffen wird auch eigentlich der Kanal schwer beschädigt. Wird dann nach dem Krieg teilweise wieder hergestellt, aber er verliert somit endgültig seine Funktion.
Seine ursprüngliche Funktion nehme ich an, denn er hat ja weiterhin andere Funktionen.
Also in den 50er Jahren übernimmt das Land Niederösterreich dann den Kanal und nützt den in verpachtet teilweise das Wasser, übergibt diese Hobbyfischerei, Betriebe können ihr Löschwasser draus schöpfen oder ihr Kühlwasser, landwirtschaftliche Betriebe holen sich dort für die Bewässerung Wasser und es dient ihm auch als Ökosystem und es wird ein wenig auch die Freizeitindustrie dort ausgebaut, wie du es auch erwähnt hast, mit den Fahrradwegen und anderen Freizeitangeboten. Was interessant ist, es gab im 19. Jahrhundert ja auch schon die Idee, den für Tourismus den Kanal zu nützen. Mhm. Es gab Ausflugschiffe, die bis nach Laxenburg gefahren sind, haben aber 4 Stunden Fahrt gebraucht.
Haben die auch ein Eis gegessen dort?
Das könnte möglich sein, aber ich glaube damals, also bis 1848 war das mit der Kühlung von Speiseeis etwas kompliziert. Mhm. Es wurde aber auch relativ bald unpopulär, weil man eben 4 Stunden gebraucht hat für die Fahrt.
Okay.
Das hatte dann auch den Spitznamen die Wasserschneckenfahrt. Es gab auch die lustige Anekdote, dass Beethoven auch beim Wandern dort einmal aufgegriffen wurde, also in recht derangierten Zustand, vielleicht war er da schon vorher beim Heurigen, wurde wegen Vakuumpontage kurz festgehalten. Also schon damals im 19. Jahrhundert war so der Kanal auch ein Ausflugsziel.
Und die Künstler zählen in Österreich nur was, wenn sie tot sind.
Ja, genau. So. Aber also er hat sich da relativ rasch offensichtlich den österreichischen Künstlerschicksal auch angepasst. Ja, und es war dann ab dem Bau der Eisenbahn auch natürlich immer so als Ausflugstrecke über die Aspangbahn, dass man ins südliche Wiener Becken auch mit der Bahn reisen konnte. Also für die Sommerfrische war das natürlich auch sehr gut geeignet. Heute wird es vor allem eben für Radfahrer und Spaziergänge genützt. Wie schon gesagt, hin und wieder findet man auch Fischer vor. Aber seine wirtschaftliche und historische Bedeutung hat der Kanal somit verloren. Wien verdankt aber natürlich den Kanal enorm viel. Also einerseits natürlich mit den ganzen Lieferungen von Ziegel, Heizmaterial, Nahrungsmittel, Textilien. Es wurden auch einige wichtige archäologische Funde dort gemacht während den Grabungsarbeiten schon im 19. Jahrhundert. So zum Beispiel diese berühmte ägyptische Statue des Chai Hapi. Eine Priesterstatue, die ungefähr auf 1200 vor unserer Zeitrechnung datiert ist.
Das kann man wahrscheinlich im Kunsthistorischen Museum.
Genau, es ist eine der Attraktionen des Kunsthistorischen Museums. Es wurden auch dort weitere archäologische Funde gemacht. Man nimmt an, unter anderem, dass dieser Chai Hapi zurückgelassen wurde von römischen Legionären, die abgezogen wurden oder vielleicht auch einfach diese Statue dort verloren haben. Mhm. Was neben diesen wirtschaftlichen Faktoren noch eine wichtige Rolle gespielt hat, ist natürlich, dass der Wiener Eislaufverein ein wenig auf dem Kanalbauten basiert.
Was hat der mit dem Kanal zu tun?
Nun, das erste Wiener Hafenbecken war natürlich während der Winterzeit ökonomisch nicht nützbar. Es ist eingefroren und die Wiener haben das dann gleich genützt und haben das Wiener Hafenbecken als großen Eislaufplatz
verwendet. Ah, da schau her. Also doch, ja.
Also genau, also bis 1848, also solange das erste Kanalbecken bestand, wurde dort Eis gelaufen und hat dort wirklich maßgeblich dazu beigetragen, dass dieser Sport sehr populär in der Stadt wurde. Danach wurde das Becken ja verlegt in den dritten Bezirk. Es gab dann so eine Fläche zwischen der damaligen Markthalle auch und dem Münzamt. Das wurde dann nochmal mit dem Wasser des Kanals praktisch zu einer Eisfläche verwandelt. Und bis in die 1860er Jahre auch dort wurde Eis gelaufen und es hat sich dann auch 1867 der Wiener Eislaufverein gegründet. Der musste aber auch diese Fläche irgendwann mal wieder räumen, weil eben dort die Markthalle entstand, die dann später auch abgerissen wurde und bekam dann sein endgültiges Ausweichquartier am Wiener Heumarkt, wo auch heute noch eben Eis gelaufen wird.
Ja, wer hätte gedacht, dass es solche Zusammenhänge gibt zwischen dem Wiener Neustädter Kanal und dem Eislaufverein heute?
Ja, ich fand ja auch das Tolle an dieser Geschichte dieses Kanals ist, dass man fast nichts mehr sieht, obwohl dann praktisch zwei große Wiener Hafenbecken in Wien sich befanden und es halt komplett verschwunden ist. Aber wie schon gesagt, der Kanal spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle für die Entwicklung der Wiener Stadt.
Und der Eisenbahn in Simmering.
Genau.
Gut, lieber Walter, danke für diese echt spannenden Informationen zum Wiener Neustädter Kanal. Ich glaube, wir alle sollten in den nächsten Tagen uns aufs Rad schwingen und mal so weit wie möglich hinausfahren und vielleicht auch, wie Beethoven, den ein oder anderen Ausflug beim Heurigen riskieren.
Zahlt sich auf jeden Fall aus.
Es verabschieden sich Andreas und
Walter.
Wichtige Information.
Schön bebildert, ausführlich beschrieben und mit Ausflugstipps ergänzt ist das Buch von Johannes Radetzky und Werner Chmeler. Wiener Neustädter Kanal – Vom Transportweg zum Industriedenkmal. Phoibos Verlag 2014. Etwas älter, aber für die Technikaffinen unter unseren Hörerinnen empfehlen wir von Paul, Friedrich und Otto Slesak vom Schiffskanal zur Eisenbahn. Wiener Neustädter Kanal und Astbankbahn, 1981 erschienen. Hier kommen vor allem die Freundinnen von Konstruktionsplänen und detaillierten technischen Schmankerln auf ihre Kosten. Eine Zusammenstellung von Archivmaterialien und historischen Fotografien ist im Band von Fritz Lange von Wien zur Adria, der Wiener Neustädter Kanal, zu Ton 2003 zu finden. Wir empfehlen aber, am besten selbst den Kanal abzufahren. Der Thermenradweg Neustädter Kanal ist Teil des Eurovelo 9. Karten findet man im Internet, wie zum Beispiel auf www.niederösterreich.at. Dort wird das Reisezeit März bis Oktober empfohlen. Also Sachen zusammenpacken und nix wie raus.